Ich bin ja wirklich angestellt, dass ich über meine Krankheit reden kann. Also wenn ich jetzt mit jemandem rede, der auch Depressionen hat, ist man sehr schnell auf der gleichen Ebene. Und dann kann ich ihnen Tipps geben, was mir hilft.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben das Mal als Gast eine krankheitserfahrene Frau, eine Peer-Beraterin, jemand, der Menschen mit einer psychischen Behinderung unterstützt. Herzlich willkommen, Andrea Übelhardt.
Hallo Stefan, danke vielmals.
Jetzt Peer-Beratung, Peer-Arbeit, da weiss man nicht wirklich, was das ist. Kannst du uns ganz kurz erklären, was denn eine Peer-Mitarbeiterin, eine Peer-Beraterin macht?
Also Peer sind Menschen, also Experten aus eigener Erfahrung. Das heisst, ich habe selber psychische Erkrankungen. Für mich ist noch wichtig zu sagen, also die psychische Erkrankungen hat man nicht einfach so, das hat aufgrund von meiner Vergangenheit. Und meine psychische Erkrankungen, die ich habe, ist Depression, ADS und Sucht. Und das hat sich gebildet aufgrund von meiner Kindheit und Jugend. Und aufgrund von dem habe ich eine Weiterbildung machen im 2016. Und aufgrund von dem kann ich jetzt im Sozialen arbeiten mit Menschen. Also aufgrund von der eigenen Erfahrung.
Das heisst, die Erfahrung, der Umgang, Bewältigung mit diesen psychischen Krankheiten, das ist ein Stück weit dein Kapital. Das ist das, was dich ausmacht jetzt im Zusammenhang mit der Peer-Arbeit.
Ja, jetzt mittlerweile ist wirklich das eigentlich meine Schwäche. Habe ich können so drüllen, dass jetzt auch meine Stärke ist und ich kann auf dem arbeiten und anderen Menschen helfen.
Jetzt hast du gesagt, ja, du bist in deiner Geschichte, in deiner Biografie, bist du auch herausgefordert gewesen, mit diesen psychischen Krankheiten umzugehen. Und daraus heraus hast du nicht die Möglichkeit gehabt oder auch kennengelernt, die Ausbildung Peer. Kannst du uns mal noch genauer erzählen, wie denn der Verlauf war oder der Prozess?
Also mir war es so gewesen, im 2012 bin ich aufgrund von einem Burnout, Depression, bin ich krankgeschrieben worden. Und dort habe ich ganz normal gearbeitet in einem Reisebüro. Und dann haben sie mir während der Probezeit gekündigt. Und dort habe ich dann mir überlegt, dass ich echt mal mein Rucksäckchen anschauen könnte, dass da Zeit wäre. Und aufgrund von dem bin ich dann zu Winterthur in die Klinik gegangen.
Und Rucksäckchen anschauen heisst was? Also das überlege ich mir wie, ja, du machst den Rucksack auf, also du wirst dir bewusst, der wird schwerer und schwerer, du machst den auf. Und was hast du denn in dem Rucksack entdeckt?
Mir ist dann wie so bewusst worden, dass ich all die Jahre, dass ich mich auch immer zugedeckt habe mit Arbeiten und Weiterbildungen. Und ich habe nie gross in der Therapie wie meine Geschichte angeschaut. Und dann ist das wirklich hochgekommen, als ich in der Klinik war, die 3 Monate, und in der Therapie war und mir auch Kindheit angeschaut haben, ist mir wirklich bewusst worden, dass ich viele Sachen abgedruckt habe und viele Sachen über das Arbeiten weggedruckt habe. Dann, ja.
Also Arbeiten war wie eine Kompensation von etwas, wo du mit dir getragen hast, aber nie hast können genau zuordnen.
Ja.
Und jetzt hast du erzählt, und das soll ja auch im Zentrum sein, dass du in der Klinik bist. Und wie bist du denn über die Peer-Beratung oder über die Ausbildung zur Peer, wie bist du denn darüber gestolpert?
Das war so gewesen, dort mal im 2012 bin ich nach der Klinik in die Tagesklinik gegangen. Und dann haben sie dort mal von den Peers erzählt, dass es eben Peers gibt, die selber psychisch erkrankt sind und dass sie nachher auch dort in den Kliniken oder im betreuten Wohnen arbeiten. Und ich habe das immer sehr spannend gefunden. Weil dort, als ich selber in der Krise war, hätte ich mir gewünscht, dass jemand dort gewesen wäre und mir gesagt hätte, hey, Andrea, irgendwann wird es mal wieder besser oder mir kommt daraus raus. Ich habe dann aber gewusst, dass ich noch zu wenig wie stabil war und habe dann da wie so ein bisschen auf die Seite geschoben. Und dann ein paar Jahre später, im 2015, ist dann da wieder wie so zu mir gekommen. Also sind dann mehrere Leute zu mir gekommen und haben gefunden, wegen dieser Peer-Ausbildung, ob denn da nichts wäre für mich zu machen.
Und dann hast du dich entschlossen, also du hast gar nichts von dem aus, auf einmal die Stabilität gehabt, um diesen Schritt machen können. Jetzt erzähl du uns mal noch, was ist denn und was lernt man in dieser Ausbildung zur Peer?
Also es ist so, die geht ein Jahr, die Peer-Ausbildung. Und ich habe zuerst gedacht, das ist für mich ein bisschen so eine Langzeittherapie. Weil es geht darum, so das erste halbe Jahr tut man so reflektieren. Wo sind Krisen gewesen, wie ist man rausgekommen? Und das zweite halbe Jahr geht dann wieder darum, wie schafft man mit Menschen, die psychisch erkrankt sind? also in sozialen Institutionen oder ja, wie kann man sich im Sozialen einbringen. Und durch die zwei Praktikum dann im zweiten halben Jahr habe ich dann wie so gemerkt, dass da eigentlich genau da ist, was ich will, dass ich gerne will, so mit Menschen arbeiten und ihnen Mut und Hoffnung machen.
Also nicht mehr in einem Reisebüro arbeiten, sondern wie mit Menschen mit einer psychischen Erkrankheit umgehen und sie aufgrund von den Erfahrungen, die du gemacht hast, aufgrund von dem auch, was du jetzt auch Wissen hast, ein Stück weit können begleiten.
Ja, genau.
Und jetzt hast du die Ausbildung abgeschlossen. Ist das Diplom oder die Ausbildung eidgenössisch anerkannt? Du kannst in der ganzen Schweiz als Peer-Arbeiterin jetzt angestellt werden.
Leider ist es noch nicht eidgenössisch anerkannt. Die Peer-Ausbildung hat früher noch Pomentisana gemacht, die ich auch gemacht habe, im 2016. Und jetzt mittlerweile macht sie in der Schweiz die Exin. Und dort ist auch so, wie man das abschließt, da Jahr kommt man so ein Zertifikat über, dass man das abgeschlossen hat, die Peer-Ausbildung. Also Peer gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. In Klinik-Setting gibt es ja viel. In der Klinik habe ich auch schon gearbeitet, ich habe also gemerkt, dass das nicht so mies ist. Mir gefällt sehr gut das betreute Wohnen, weil ich dort Menschen über eine längere Zeit begleiten und auch halt sonst so Öffentlichkeitsarbeit mache ich auch sehr gerne, dass man die psychischen Erkrankungen auch in die Öffentlichkeit bringen. Leider gibt es noch nicht so viele Peer-Stellen. Also oft ist es so, dass man eigentlich wie die Institutionen anfragt. Jetzt also die letzten paar Jahre gibt es immer je länger je mehr Peer-Stellen. Und ich habe dort mal habe ich da über die Zeitung dann erfahren gehabt, dass sie eine Stelle haben. Und dann habe ich mich dort mal dann im Bettola beworben.
Und das ist was für eine Organisation? Dass die so eine Stelle kennt und dich jetzt angestellt haben, dass jemand, der eine psychische Erkrankheit oder die Erfahrung mit einer psychischen Erkrankheit hat?
Sie haben sich sehr interessiert mit Recovery. Also Bettola schafft ja auch lösungsorientiert. Und das ist sehr nah. Also für mich ist es genau das Gleiche wie Recovery. Und vor mir hat es schon eine Peer-Arbeiterin dort gehabt. Und dort konnte ich nachher wie die Stelle übernehmen.
Jetzt glaube ich, müsste ich noch ein paar Worte über Recovery. Was ist da? Was ist das? Ist das ein Konzept? Ist das ein Ansatz? Was versteht man unter Recovery?
Mhm. Ja, das ist immer so die englische Wörter. Recovery ist auch, also ich, für mich ist es eigentlich wie so der Genesungsweg. Also ich habe jetzt, wie soll man sagen, wie mein Weg wieder im Leben gefunden. Und ich glaube, es geht dort darum, nicht, dass ich wieder voll gesund bin, sondern dass ich lerne, mit meinen Sachen umzugehen. Also, dass ich meine Geschichte und meine Erkrankung akzeptiere. Ja, das ist für mich Recovery.
Mhm. Und bedeutet ja auch, dass Peer-Arbeit ganz stark Auseinandersetzung mit der eigenen Person zu tun hat.
Sehr.
Und auch mit den Bewältigungsstrategien, wie ich mit diesen Belastungen, mit diesen Krankheiten, mit denen auch Rahmenbedingungen, wo ich mich denen bewege, auseinandergesetzt habe und daraus auch ja, Formen und Zugänge entwickelt habe.
Ja, und ich denke, es hat wirklich auch sehr viel damit zu tun, mit der Selbstreflexion. Das sehr viel dazu beiträgt, dass ich wieder wie gesund bin oder mich gesund fühle.
Ja, ja.
Dass man sich wie selber reflektiert.
Ja, echt noch eine schöne Umschreibung. Ich glaube, es ist wie ein Unterschied, gesund sein oder gesund fühlen.
Mhm.
Oder? Und ich glaube, da innen geht es wirklich auch darum, wieder den Mittelpunkt von sich selber zu finden.
Mhm.
Und wenn man jetzt so dir zulässt und deine Aufgaben anschaut und du noch sagst, es gibt noch wenig solche Stellen, wie jetzt im Bettola, und du müsstest jemandem erklären, was ist denn der Mehrwert, was ist der Nutzen für das Bettola, dass man dich, also das Bettola dich angestellt hat. Was wäre denn da?
Der Nutzen? Ja, das ist, also ich merke es auch von den Rückmeldungen von den Bewohnern und von den ganzen Mitarbeitern. Weil das ist ja manchmal auch, also aufgrund von meiner ganzen Geschichte ist mein Selbstwert auch nicht mega hoch. Also ist immer besser. Aber dort finde ich auch mega schön, wenn ich so die Rückmeldungen bekomme von den Bewohnern, die sagen, hey, das Gespräch hat mir auch mega geholfen. Oder wenn Mitarbeiter kommen und finden, hey, danke vielmals für den Input, weil ich das wie anders sehe. Also ich merke es auch aufgrund von den Rückmeldungen von den Menschen.
Ja, was schlussendlich dann auch der Mehrwert ist für die Organisation, die dich angestellt hat.
Mhm.
Was müssen sich jetzt unsere Hörer vorstellen, was du dort machst?
Ich würde sagen, also mein Hauptjob ist wirklich Einzelgespräche mit den Leuten. Also sie können sich melden bei mir über das Telefon oder per E-Mail. Und das ist wirklich der grösste Teil, dass ich Einzelgespräche habe mit denen. Ich bin aber sonst auch sehr dort integriert in den Teams. Also ich bin bei Sitzungen bin ich dabei oder Ich mache auch noch so einen Bewohnerrat. Bewohnerrat sind eigentlich Bewohner, die gewählt werden, die nachher die ganzen Bewohner vertreten. Ich mache verschiedene Anlässe. Jetzt neu immer noch so ein offenes Atelier. Also ich bin in ganz verschiedenen Bereichen auch tätig.
Mhm. Wenn jetzt ein Bewohner dir anruft, mit was für einem Thema, was für einem Grund läutet ihr denn den Bewohner an?
Also es ist wirklich, sind Bewohner und Mitarbeiter, die sich melden können. Also das ist wirklich ganz breit. Die einen wissen, was ich für eine Geschichte habe oder was ich für psychische Erkrankungen habe. Denn wenn sie zum Beispiel in einer Krise sind, wo sie Fragen haben, was ich für Techniken habe oder was mir geholfen hat. Oder wenn jetzt jemand Depressionen hat. Oder jetzt von meiner Geschichte ist auch zum Beispiel Selbstmord von einem Familienmitglied oder sexueller Missbrauch. Und ja, wenn sie das wissen, dann kann ich wie mit denen über die ganzen Themen reden. Und das ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem rede, wo auch weiss, wie das ist. Also wenn ich jetzt mit jemandem rede, wo auch Depressionen hat, ist man sehr schnell auf der gleichen Ebene, weil ich es kann nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Ja.
Und was ist denn der grosse Unterschied, wenn eine krankheitserfahrene Frau mit mir redet, als wenn ein Sozialpädagoge oder ein Sozialarbeiter oder eine Fachperson mit mir redet? Was macht denn der Unterschied aus?
Also ich glaube, sehr viele Menschen, die auch im Sozialen arbeiten, auch Fachpersonen, haben ja auch ihre Geschichte. Aber sie können ja wie nicht darüber reden. Und ich bin ja wirklich angestellt, dass ich über meine Geschichte und über meine Krankheit kann reden. Und das ist schon sehr hilfreich auch. Also wenn jetzt jemand kommt zum Beispiel und findet, oh, ich habe mega innere Anspannungen, ich habe Suchtdruck, oder ich fühle mich heute mega down, ich komme nicht zum Bett aus. Dann kann ich ja sagen, ich kenne das ja auch. Also ich kenne das auch, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nicht zum Bett rauskomme. Und dann kann ich ihnen wie Tipps geben, zum Beispiel, was mir hilft. Und dann können sie wie ausprobieren, ob bei ihnen auch etwas ankommt. Oder in der PIOS-Bildung habe ich also verschiedene Tools bekommen, also verschiedene Werkzeuge, die ich auch mit denen dann arbeite.
Was sind denn da für Tools? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also dort in der Ausbildung haben wir sowieso gelernt, zum Beispiel, wenn man in Krise ist, wie man wieder aus der Krise rauskommt, oder weil etwas sehr wichtig ist, ist Frühwarnzeichen. Ich mache mal auch so Recovery-Gruppen. Das sind so 8 Module, die ich aufgebaut habe. Und dort geht es wie zum Beispiel darum, dass ich zum Beispiel nicht mehr in eine Depression reinkomme, muss ich ja wie meine Frühwarnzeichen kennen. Und das hat mit dem zu tun, dass ich immer mehr gut kenne, wie geht es mir, wenn es mir gut geht und wenn es anfängt zu kippen. Und dann mache ich sehr oft, dass ich mit den Bewohnern anschaue, ihre Frühwarnzeichen. Also, viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, wie fühle ich mich oder wie geht es mir, wenn es mir gut geht. Und wenn fängt es an zu kippen, so in den Bereich, wo es mir nicht mehr gut geht. Und wenn bin ich dann schon voll in der Krise rein. Und das funktioniert so nach einem Ampelsystem. Also mit Grün, Orange und Rot. Und dort arbeite ich mit denen auch mit sogenannten Skills. Das sind dann so mehr so Ressourcen oder Fähigkeiten. Also wo kann ich wieder auftanken? Und das ist etwas, was ich sehr viel mache mit denen. Und natürlich jetzt so die letzten Jahre habe ich sehr viel Therapieerfahrung, weil ich auch halt ab und zu verschiedene Therapien gemacht habe. Und dort habe ich auch sehr gute Tools mitbekommen, die ich auch anwende.
Mhm. Ist nachvollziehbar und auch sehr griffig, so der Umgang mit frühen Warnzeichen und auch das Erleben. Und ich glaube, frühe Warnzeichen kannst du ja nur dann ganz bewusst wahrnehmen, wenn du dich auch kennst, wenn du da einen Zugang zu dir hast. Jetzt nimmst du ja, wie du gesagt hast, den Rucksack mit, oder? Und hast auch die Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ich kann mir noch vorstellen, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich habe Suchtdruck, oder ich habe das Gefühl, ich mag einfach nicht mehr und bin suizidal und so, triggert dich das nicht? Also, wirft dich das nicht wieder zurück, in deiner eigenen Geschichte und dann vielleicht eben auch genau in dieser psychischen, Belastungssituation?
Also mir kommt es sehr darauf an, wie nahe dass ich bin mit den Bewohnern. Wenn es manchmal ähnliche Geschichten sind, kann es schon sein, dass auch Sachen aufkommen bei mir. Aber da bin ich heute noch, mache ich auch noch Therapie. Also jetzt nicht ständig, aber wenn ich so merke, gewisse Themen kommen auf. Ja, und ich kann auch, wenn ich mit den Bewohnern rede oder mit den Leuten, kann ich auch sagen, da geht mir auch sehr nahe, weil ich es ja wie auch selber kenne.
Und wie reagieren sie denn, wenn sie von dir hören, boah, also ich weiss genau, was du jetzt erlebst, ich weiss genau, was du jetzt empfindest?
Ja, zum Teil, weil ich bin sehr offen und direkt. Also ich schaue, dass ich sehr authentisch bin. Und zum Teil sind sie dann schon vielleicht auch irritiert. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und findet jetzt Suizidgedanken, Den kann ich zuhören und frage dann auch, eben, woher das da kommt. Weil meistens ist es sowieso eine Überforderung oder Hilflosigkeit. Und ich erzähle ihnen auch dann, dass eben, dass da ja meine Mutter hat auch Suizid gemacht und dass da, ich bin da wie von, ich kenne da wie von einer anderen Seite. Also ich weiss dann, was da kann hinterlassen mit den Familienmitgliedern. Und ich probiere ihnen auch das zu sagen. Ich verstehe, dass es manchmal Situationen gibt, wo es vielleicht nicht so einfach ist im Leben. Und ich probiere ihnen auch zum aufzeigen, was ich machen kann mit den Hinterbliebenen dann.
Kannst du unseren Hörern mal so erzählen, was so ein Highlight war von einer solchen Beratung oder von einer Bezirksgestalt, wo du sagst, hey, genau darum mache ich die PR-Arbeit. Genau darum ist da auch ein Stück weit meine Herzensangelegenheit.
Also ich bin jetzt seit 2017 dort, also seit 5 Jahren. Und ich arbeite also bei der Kindergartenstrasse, das ist eigentlich ein Wohnheim. Und dort, das ist 24 Stunden betreut. Und dort hat es jemanden gehabt, der von der Justiz gekommen ist. Also justizliche Massnahmen gehabt hat. Und dann hat er nachher diese Massnahmen fertig gehabt vor ein paar Monaten. Und das war mega schön gewesen, weil ich ihn jetzt begleitet über 4 Jahre. Und so sein Weg, um zu sehen, wie er mit seiner Erkrankung umgegangen ist, auch mit den ganzen Massnahmen, dass er jetzt das Leben sehr gut im Griff hat, dass er arbeitet, dass er jetzt eine leere Aussicht hat, eine eigene Wohnung hat. Also so Sachen finde ich etwas Unschönes. Und da ist auch, wenn ich mit denen, also wenn ich mit dem rede, dann kann ich auch immer wie so reflektieren, wie ich ihn kennengelernt habe, wie er sich gemacht hat und dass er mega stolz war auf sich, was er geleistet hat. Dann.
Also es ist eine Erfolgsgeschichte von jemandem, wo du als Pia begleitet hast.
Ja.
Jetzt weiss ich von dir, dass du natürlich nicht nur im Betul angestellt bist, sondern auch verschiedene Standbeine hast. Und ein Standbein ist deine ganz persönliche Pia-Beratung, wo ich auch einen Flyer vor mir habe. Magst du noch etwas sagen zu dieser Pia-Beratung, die ja jetzt nicht mit der Organisation zu tun hast, sondern wo du als Pia-Fachfrau oder als Pia-Expertin anbietest?
Ja, also ich habe eine Homepage, www.pia-beratung.com, und dort habe ich auch alle Angebote auch drauf. Ich biete Einzelgespräche an. Ich mache auch Präventionen in Schulen. Das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde, wo ich das mache ich die alleine, also Vorträge oder Workshops, da können die Leute zu mir kommen und sagen, was sie gerne hätten. Meistens geht es eben um Präventionen von der psychischen Erkrankung. Und das ist wirklich immer sehr individuell. Also die Leute können mir wirklich anrufen und ich mache aufgrund von dem oder ihnen etwas zusammenstellen. Also ich brauche dann ungefähr so Rahmenbedingungen und Themen. Und ich gestalte das auch immer sehr gerne abwechslungsreich. Also wo ich auch die Leute einbeziehe. Wo ich eben zum Beispiel auch mit ihnen anschaue, wo früher waren Zeichen, wie kann man die erkennen. Ja, und ist wirklich der Hauptding ist immer, dass man zum Beispiel schaut, wo sind die eigenen Bedürfnisse? Wo sind die Herzenswünsche? Wo will die hin? Weil Krisen sind ja meistens ein Zeichen, dass man ein bisschen auf dem falschen Weg ist. Und dass man dann wie dort nochmal schaut, okay, wo stehe ich? Und was wünsche ich mir denn?
Jetzt ist das ja nicht wirklich bekannt, oder? Also wir haben ja jetzt auch in dem Gespräch festgestellt, PR-Arbeit grundsätzlich ist noch nicht, ist erst auf dem Weg von einer gewissen Bekanntheit. Wie weiss man denn überhaupt, dass es dich gibt und dass das Angebot gibt?
Also Exin, das ist eben die Organisation, die Peer ausbildet. Da gibt es so einen Peer-Pool. Dort drüber werde ich angeschrieben. Und bei mir ist mittlerweile wirklich so durch die Bekanntheit. Also weil ich schon verschiedene Sachen in Schulen gemacht habe, werde ich angefragt. Jetzt zum Beispiel im Oktober kann ich auf Rapperswil. Das ist dann ein Vortrag, den ich dort mache, was für Fachpersonen ist. 300 bis 400 Fachpersonen.
Fachpersonen aus welchem Bereich?
Schul, Kindergarten, Sozialpädagogik.
Okay.
Also das Thema ist Depressionen, Angst und Zwänge. Und dort werde ich es so machen, weil Depressionen und Angst, das decke ich selber ab. Und jetzt habe ich in Betula einen Bewohner gefragt, der Zwänge hat, über Lust hat, um das mit mir dort zusammen zu machen. Und jetzt hat er mir heute gerade zugesagt, dann freue ich mich auch schon sehr drauf.
Also hochspannend, nämlich Perspektiven von jemandem, der das schon mal erlebt hat. Und das wäre ja so wie eine Form, wo du auch immer sagst, Augenhöhe, oder?
Genau, da finde ich etwas am wichtigsten, die Augenhöhe, und ist auch Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja.
Und dort geht es wirklich darum, ist etwas anderes, lese ich zum Beispiel in einem Buch, was Depressionen ist, oder kann ich es von meinem Erlebten erzählen?
Jawohl. Und jetzt hast du schon zweimal gesagt, da Exin. Kannst du noch etwas sagen zu Exin? Was steckt hinter dem?
Also es gibt Exin Deutschland und Exin Schweiz. Und das ist ein Verein, der die ganze Peer-Arbeit aufgebaut hat, da auch in der Schweiz. und die jetzt eben die Peer-Ausbildung auch anbieten. Also das ist der Verein und der setzt sich so zusammen, dort sind Fachpersonen und Peers. Da kommen jetzt Aufträge über, die es weiterleitet oder zum Beispiel, wenn man die Peer-Ausbildung macht, braucht es ja auch Trainer. Dann gibt es auch Peers, die nachher die Trainerausbildung in Deutschland machen, die nachher wieder dort angestellt werden.
Und daraus heraus gibt es ja im Kanton St. Gallen und wird vom Amt für Soziales unterstützt. Mhm. Unabhängige Peer-Beratung im Kanton St. Gallen heisst das. Mhm, genau. Kannst du noch etwas da dazu sagen? Also, was passiert denn da und wer kann sich jetzt da melden?
Mhm. Also das ist ganz neu. Da bin ich jetzt seit zwei, drei Wochen bin ich jetzt dabei. Der Kanton St. Gallen hat den Auftrag gegeben, den EXIN, dem Verein, dass man die Kurzgespräche anbieten können. Und das ist jetzt so ein Pilotprojekt, wo einerseits sind mehrere Leute von der EXIN dabei, Fachpersonen, und dann sind wir Peers, die jetzt da miteinander aufbauen, mit Konzept schreiben, mit Homepage. Und dort können wir jetzt eben 1 bis 6 Gespräche anbieten, die eine Stunde gehen, wo sich die Leute melden können. Und dort spielt keine Rolle, ob man jetzt bei der IV ist oder nicht, oder ob man jetzt eine Diagnose hat oder nicht. Dort geht es einfach darum, Leute, die es nicht so gut geht, wo die Krise sind, können dort anrufen und können fragen, ob sie eine Peer-Beratung haben dürfen. Und da wird jetzt, also das ist so ein Projekt, das jetzt wird laufen. Und wenn das Anklang findet, wird das der Kanton St. Gallen dann implementieren.
Und da kann sich jetzt jeder melden, wo, wenn das Leben mal schwierig wird, wenn es eine herausfordernde Situation ist, wo ich nicht kann mit dem umgehen, wenn ich einfach Sorgen habe, wenn mich etwas belastet. Also ich muss nicht einfach eine psychische Krankheit haben und ich muss schon gar keine Diagnose haben, sondern ich habe einfach das Gefühl, wenn ein Druck da ist, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiss, kann ich da mich da melden.
Ja, also jetzt auch dort noch ein paar, die ich begleite, und dort ist zum Beispiel jemand, ist wie aus der Klinik rausgekommen und hat nicht gewusst, was sind die nächsten Schritte, was sie genau sollen machen, oder vielleicht bei jemandem geht es wieder darum, wo jetzt gerade eine Krise hat, wo nicht weiss, soll ich Therapie, oder einfach wenn man so Fragen hat.
Mhm. Und da wird jetzt nicht nur lanciert vom Kanton St. Gallen, sondern da wird auch finanziert.
Ja, also für die Leute, die da nützen, ist es bis jetzt noch kostenlos, aber es wird dann so sein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, an welchem Monat, aber dass sie wie einen eigenen Beitrag von 5 Franken dazu leisten. Aber sonst ist es kostenlos.
Ja. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal so einen Schritt tun, wenn man gehört, hey, Peer-Beratung als Andrea Übelhardt, du bist in der unabhängigen Peer-Beratung in St. Gallen, dann bist du angestellt von einer sozialpsychiatrischen Station, von Betula. Mhm. Ist das nicht einfach wahnsinnig viel, wo man dann denkt, boah, wie macht die Frau das?
Mhm. Also ich arbeite jetzt in Betula 60% und jetzt eben dort, sonst mache ich die anderen Sachen, mache ich stundenmässig. Also wo ich auch noch dann im Förderraum, dort baue ich auch noch Peer-Arbeit auf. Aber ich schaue schon, dass ich genug Zeit habe für mich und dass ich nicht über mein Pensum ausgehe, wo mir gut tut. Und eben da mit der Selbstständigkeit oder da kann ich alles selber planen.
Mhm. Was mich trotzdem noch so interessiert, was ist denn die grösste Herausforderung, oder? Wenn du jetzt aus deiner Sicht oder aus der Optik von einer Peer-Beraterin, gerade wenn du auch in so vielen Kontext und Setting und Angebot dich bewegst, was ist die grösste Herausforderung für dich?
Also schon die ganze Planung und das Zeitmanagement, würde ich sagen, ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe verschiedene Berufe gelernt, oder wo ich auch darauf gearbeitet habe, und ich war schon immer jemand, ich habe immer gerne verschiedene Jobs gehabt. Und da ist jetzt auch bei dem, also ich hätte gern, dass ich eben einen Teil in Betula arbeite oder dass ich dann wie einen Teil selbstständig mache. Das ist auch ein bisschen so mein Wesen. Und dort kenne ich mich fängst schon gut genug, dass ich auch weiss, wie viel das mag leiden. Mhm. Und ich habe auch gute, also ich muss auch schon schauen vom Ausgleich. Und dort habe ich recht gute,
Skills.
Ja, wohl eben, dass ich mit meinen Skills arbeite oder halt, dass ich Sachen mache in meiner Freizeit, die mir gut tun. Dass ich mit Freunden treffe und meine Hobbys nachgehe.
Ja. Hast du denn jetzt in der Zeit, wo du als Peer-Arbeiterin arbeitest, auch schon Taucher gehabt? Also weißt du, wo sie wirklich verschnetzelt hat? Also wo du gemerkt hast, jetzt hat mich tatsächlich meine Krankheit und meine Themen wieder überworfen und ich komme nicht mehr daraus raus. Hast du das auch erlebt?
Ja, also jetzt in den letzten 5 Jahren, dort ist mir es einmal passiert, dass ich wirklich, glaube 3 Wochen habe ich so einen Taucher gehabt. Aber dort habe ich wirklich anrufen und sagen, wie es mir geht. Also, dass das auch psychisch ist. Und dort habe ich dann wirklich die 3 Wochen für mich nehmen und dann auf meine Sachen wieder anwenden oder Therapie, die ich mich dann wieder fangen konnte. Ja. Und das ist natürlich dann auch, wenn ich nebenbei noch so Traumatherapie gemacht habe, dort ist dann schon noch viel aufgekommen. Ja.
Mhm. Ich frage mich einfach, es steht ja so im Zentrum, oder?
Mhm.
Im beruflichen Leben, im Privatleben. Mhm. Bist immer du als Person mit deinen Ressourcen, mit deinen Anforderungen im Zentrum.
Mhm.
Wirst du dir da nicht manchmal auch genug? Also brauchst du manchmal Abstand von dir selber?
Ja, aber ich glaube, darum habe ich gute Hobbys. Also dann tue ich mal malen oder gehe in den Wald oder gehe wandern oder treffe mich mit Leuten oder mache Sport. Ja. Also das ist schon auch wichtig, dass es nicht immer um die gleichen Themen geht.
Ja. Und das sind ja dann, meint ich oder denke ich, auch die Zugänge und die Möglichkeiten, mit dem umzugehen, wo du weitergibst an die Bewohner oder die, wo Rat suchen. Mhm. Oder? Also das,
ja.
Das.
Wichtig, wenn ich auch noch darf sagen, darum ist es auch wichtig, also wenn ich ein Gespräch habe mit den Leuten, sicher sind es Themen, die schwer sind oder wo einem auch mitnehmen, ein gewisses Stück weit. Darum ist auch immer wichtig, also ich schaue auch in den Gesprächen, dass ich dann den Fokus auf gut gelingen. Also weißt du, gut gelaufen, wo sind die Stärken? Also da schaue ich auch in den Gesprächen.
Also so da, wo du gesagt hast, der lösungsorientierte, ressourcenorientierte, auch zu suchen, wo funktioniert, wo ist erfolgreich etwas verortet und nicht immer auf dem Defizit, nicht immer auf dem nicht gelingenden drauf sein. Hast denn du das Gefühl, und jetzt auch, wenn du uns sagst, du bist noch in anderen Organisationen, wie jetzt im Förderraum dran, mal die Peer-Arbeit ein Stück weit zu lancieren und da auch einen Austausch pflegen, in allen Fall sogar etwas können jetzt entwickeln. Hast du das Gefühl, da kommt immer mehr? Oder ist es eher so eine Randerscheinung? Oder ist da ein Teil von der Entwicklung, die kommt?
Also das, so wie ich es jetzt beobachte, in den letzten paar Jahren, ist das so eine Entwicklung, also zukunftsorientiert. Also ich sehe, ich habe schon bei der Mensio habe ich ja schon Peer-Arbeit einen Teil aufgebaut. Und ich merke, je länger ich mehr im betreuten Wohnen kommt. Und ich denke auch, weil momentan Psychiatrien sehr überfüllt sind. Also ich finde es zum Teil sehr tragisch, halt, weil es gar keinen Platz mehr hat für Leute, die wirklich in Not sind. Und ich glaube, auch mit den Peers wird ein sehr guter Zusatz sein. Oder wie eigene. Manchmal wollen ja Kliniken auch ein bisschen wegkommen von dem Stationären. Dass die Leute wie können daheim sein und nicht aus dem Alltag rausgerissen werden. Und da könnte man natürlich gut wie mit der Peer-Begleitung oder vielleicht noch zusätzlich mit Spitexen, könnte man da gut auch noch so abdecken.
Wenn ich daraus höre, ist auch so der Ergänzende zu der klassischen Psychiatrie im Zusammenhang dann eben auch mit medizinischen und anderen therapeutischen Zugängen. Wir kommen schon an den Schluss, haben aber noch zwei Fragen, die ich muss unbedingt mit dir anschauen muss. Und da hat mich jemand gefragt, der selber immer wieder in der Psychiatrie ist und dadurch einfach auch sich ganz stark auseinandergesetzt hat mit psychischer Krankheit und mit sich selber. Braucht es bestimmte Voraussetzungen, um die Ausbildung zu machen? Also was würdest du jetzt sagen, wo jetzt schon einige Jahre in dem beruflichen Bereich tätig ist, braucht es bestimmte Voraussetzungen, um die Peer-Arbeit zu machen?
Ja, also für mich schon, also sicher eine gewisse Stabilität. Also für mich ist es hilfreich gewesen, dass ich das nicht gerade gemacht habe, als ich aus der Klinik gekommen bin. Ich habe selber wie meine Themen angeschaut haben. Und es wäre da, glaube ich, nicht so gut gekommen. Und ich weiss, früher, als ich noch bei der Promethesana die Ausbildung gemacht habe, war die Voraussetzung gewesen, dass man einen Klinikaufenthalt hatte. Und dass man da auch, also dass man auch in Therapie ist und die Sachen angeschaut hat. Jetzt heute weiss ich nicht genau, wie es ist mit den Auflagen. Also, dass man die Ausbildung machen kann, ob das noch gleich ist oder ob es geändert ist. Aber ich würde schon schauen, dass einem emotional wirklich gut geht, weil dort die Ausbildung wird sehr viel aufgeholt auch. Und auch nachher, wenn man als Peer arbeitet, dann auch.
Also, ich höre zwei Sachen daraus aus. Das eine ist wirklich so die Stabilität. Also, dass ich als Persönlichkeit auch ein Stück weit eine Form von Umgang den auch habe mit diesen Themen und auch mit mir selber. Und der andere Teil, und jetzt mal völlig unabhängig, was man sagt, würdest du wichtig finden, dass man selber mal eine Klinikerfahrung gemacht hat? Also, dass man selber im stationären Bereich ist und dass man selber eine Therapie gemacht hat?
Also, ich würde sagen, ja, es ist sehr hilfreich. Sicher da mit der Therapie auch dann, ja. Und vor allem, ich muss ja schauen, dass ich meine Sachen angeschaut habe, nicht, dass ich dann nachher den Bewohner überstülpe oder so. Ja. Also, das ist wie, ich finde, das sind ja wie Psychologen. Aber es ist wichtig, dass ich meine Sachen anschaue, dass ich genau weiss, was ist meins und was ist anderes ist dann.
Ja. Jetzt, so als Abschluss ist immer so noch so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich etwas, oder? Jetzt in deinem Fall, wenn jetzt du so 10 Jahre früher schaust, was denkst du, was müsste passieren, dass zum Beispiel Peer-Arbeit mehr zum Tragen kommt?
Schon, dass vielleicht noch, also, dass noch mehr soziale Institutionen Peers anstellen. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, um zu sehen, dass Peers sind ja, wir sind wie so Brückenbauer. Also, wir sind nicht eine Konkurrenz für Fachpersonen, wir sind eine gute Ergänzung. Ich glaube, das ist etwas auch, was sehr wichtig ist. Und für mich ist auch, also, das ist ein mega Traum, da habe ich schon seit ich die Peer-Ausbildung gemacht habe. Ich hätte gerne so ein Peer-Haus, wo eigentlich Peers und auch Fachpersonen zusammen sind, aber wo man andere Angebote hat für Menschen, die dort sind. Sagen wir jetzt, statt dass jetzt die Leute müssen in eine Psychiatrie gehen, dass es dann so Häuser gibt, wo man dann dort Kurs belegen kann oder Yoga oder einfach in einem anderen Setting. Das ist so mein Traum, den ich habe für 10 Jahre.
Ich finde es immer toll, wenn man den Podcast mit einem Traum aufhören kann. Liebe Andrea, wir wünschen dir, dass der Traum in Erfüllung geht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch ein Zukunftsmodell sein könnte. In dem Sinn, danke vielmals, dass du Gast warst. Danke vielmals, dass du auch in dieser Offenheit von dir erzählt hast und von deinem Job erzählt hast. Mach's gut und alles Gute in
deiner Alternarbeit. Danke vielmals, Stefan.
Danke vielmals, dass ihr bei uns Gast seid. Was nächstes Mal kommt, lasst euch doch überraschen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, vertieft wissen, schreibt uns doch einfach ein E-Mail an kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.